Burnout, Bericht eines Betroffenen. Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Mein Name ist Peter Mörs.
Mein Name ist Marc Halbrechts.
Wir sind Karrieremechaniker und Spezialisten für persönliche und berufliche Neuorientierung für erfahrene Fach- und Führungskräfte wie dich, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Doch warum sagen wir Karrieremechaniker?
Weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren. Und besonders im Fokus stehen dabei die Werkzeuge, um den verdeckten Arbeitsmarkt zu erschließen, der 10-mal größer ist als der offene.
Finden statt suchen. Dieser Unterschied ist immens wichtig, denn die richtig guten Jobs sind vorher weg. In der Zeitung steht der Rest. So, und heute sprechen wir über ein Thema, das in unserer modernen Arbeitswelt immer präsenter wird: Burnout. Besonders in der westlichen Industriewelt sind psychische Erkrankungen in den letzten Jahren so stark angestiegen. Stress, hohe Anforderungen und die ständige Erreichbarkeit durch die Digitalisierung setzen viele Arbeitnehmer unter Druck. So, und Marc, weißt du noch, worüber wir in der letzten Folge geredet haben?
Ja klar, wir haben darüber gesprochen, dass wir die Überbringer der schlechten Nachricht sind und wie wichtig es ist, darauf zu achten, die eigene Attraktivität für den Arbeitsmarkt hochzuhalten, um eben nicht in die berufliche Insolvenz zu geraten.
Genau. Und um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben, ist eines wichtiger als alles andere: deine Gesundheit. Deine physische, aber vor allem deine psychische Gesundheit.
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, heißt es so schön.
Und gerade deshalb freuen wir uns auf unseren heutigen Interviewgast, der uns mitnimmt auf seine Reise in den Burnout und auch wieder heraus. Und wir werden erfahren, dass es jeden treffen kann, besonders die Starken. Und man merkt es selbst erst, wenn es zu spät ist. Also bleib dran für ein langes, tiefgründiges und bewegendes Gespräch über ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft.
Unser heutiger Gast ist ein 50-jähriger Ingenieur, nennen wir ihn Jürgen, der aufgrund von Burnout seinen Job verloren hat oder besser gesagt aufgegeben hat. Er wird uns Einblicke in seine persönliche Erfahrung geben, wie er den Burnout erlebt hat, welche Ursachen dazu geführt haben und wie er sich davon erholt hat. Und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie die Arbeitswelt sich verändern muss, um solchen Erkrankungen vorzubeugen und welche Rolle flexible Arbeitsmodelle und eine gesunde Work-Life-Balance dabei spielen.
Ja, und wie gesagt, um die Privatsphäre unseres Gastes zu schützen und seine Chancen auf einen neuen Job nicht zu beeinträchtigen, führen wir dieses Interview anonym unter einem anderen Namen. Und wir haben uns, warum auch immer, für den Namen Jürgen entschieden. Burnout ist leider immer noch mit einem Stigma behaftet. Und daher möchten wir sicherstellen, dass unser Gast offen über seine Erfahrungen sprechen kann, ohne negativen Konsequenzen befürchten zu müssen. Und das ist der erste Teil von 2 oder 3 Folgen, die wir mit Jürgen für euch gemacht haben. Im zweiten Teil dieser Episode werden wir darüber reden, wie das Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit Jürgens Erfolg verhindert hat und wie es dafür gesorgt hat, dass er viel Zeit und Chancen verloren hat. Und Zeit ist einer der absoluten kritischen Erfolgsfaktoren im Bewerbungsprozess. Los geht's. Jürgen, ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist und auch bereit bist, dieses spannende, aber doch auch ja sehr persönliche Thema mit uns zu teilen. Für viele ist das immer noch ein sehr schwieriges Thema, über das man nicht spricht oder vielleicht auch nicht sprechen darf. Deshalb meine erste Frage: Warum möchtest du deine sehr, sehr persönliche Geschichte mit uns und vor allem unseren Zuhörern teilen? Was genau ist deine Motivation?
Ja, hallo Peter. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Meine Hauptmotivation, ich fange mal anders an. Bevor ich deine Frage beantworte, sollten wir vielleicht nochmal klar machen, dass ich hier nur von meinen eigenen Erfahrungen berichte, so wie ich sie erlebt und selbst empfunden habe. Das kann sich bei jedem anders äußern. Wenn man denkt, dass man betroffen ist, auch in frühen Phasen, wenn man eigentlich noch keine sehr starken Symptome hat, dann sollte man mit seinem Hausarzt reden. Also was wir hier tun, ist jetzt keine medizinische Beratung, sondern es soll einfach nur ein Erfahrungsbericht sein. man sollte sich nicht scheuen, zum Arzt zu gehen, weil meine Erfahrung zeigt, dass die Ärzte sofort wissen, wenn man mit irgendwelchen Symptomen, wie ich sie später noch besprechen werde, wenn man da vorstellig wird, dann ist das Verständnis sehr hoch. Die wissen sofort, was da zu tun ist. Auch wenn man ein großes Hindernis ist da, dass man mit den diffusen Symptomen, die man selber nicht einordnen kann, dass man da gar nicht weiß, was soll man da einem Arzt erzählen, oder vor allem wenn man in einer Phase ist, wo das Selbstwertgefühl sehr am Boden ist, dann möchte man gar nicht die Zeit eines Arztes mit solchen Kinkerlitzchen belasten, vor allem wenn man nicht weiß, was man dem erzählen soll. Aber das mal vor.
Jürgen, darf ich da direkt mal reingrätschen?
Ja, sicher.
Du hast in den ersten Sätzen gleich eine Reihe spannender Dinge gesagt. Du sagst, das Selbstwertgefühl ist am Boden und es fällt dir schwer, die kostbare Zeit eines Arztes mit deinen Kinkerlitzchen, wie du es nennst, zu vergeuden. Heißt das, dass du zu dem Zeitpunkt, als du dich entschlossen hast, zum Arzt zu gehen, noch nicht wusstest, dass es sich um einen Burnout handelt? Sicherlich hattest du diesen Griff noch nicht im Kopf, aber du musst doch das Gefühl gehabt haben, dass etwas wirklich Substanzielles nicht mehr stimmt, oder?
Ja, da komme ich später noch drauf. Also zum Arzt geht man schon irgendwann mal. Aber dass es sich um einen Burnout handelt, also ich behaupte mal, das Wort Burnout ist sehr selten gefallen in der ganzen Zeit. Und wir reden hier nicht von einer Zeit, die wenige Wochen sind, sondern wir reden hier von Jahren, wo sich das langsam aufbaut. Und das ist das Tückische dran, dass sich die Dinge so über Jahre aufbauen. Man gewöhnt sich dran, es wird ein bisschen schlimmer, man gewöhnt sich wieder dran, sodass man es gar nicht selber wirklich wahrnimmt, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Das ist das Problematische dran. Und dann denkt man, ja, es ist gerade eine schwierige Phase. Ich gehe doch jetzt nicht zum Arzt, nur weil ich gerade ein bisschen gestresst bin. Und es wird immer mehr. Man gewöhnt sich immer mehr dran. Man denkt, es wird nicht schlimmer. Und ja, irgendwann hat man einen gewissen Punkt überschritten, bei dem man nicht mehr handlungsfähig ist. Genau, das ist das Tückische an dieser, ja, Krankheit. Es ist eine Krankheit, ja. Aber vielleicht zur ursprünglichen Frage, meine Motivation, warum ich das Ganze hier teilen will. Im Laufe der Genesung, und das ist nicht nur bei mir so, da wächst der Drang, dass man die Erfahrungen, die man gemacht hat und auch die Fehler, die man gemacht hat, dass man das mit anderen teilen will, damit andere Menschen die Tücke dieser Krankheit erkennen und dass die vielleicht dann schlauer reagieren und rechtzeitiger die Notbremse ziehen. Man hat auch ein bisschen den Drang danach, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es sowas überhaupt gibt, einen Burnout und was das ist. Jeder hat schon mal von Burnout gehört, aber ich bin mir sicher, dass wenn man Menschen fragt, was ist dann das, was ist genau ein Burnout, das können die wenigsten beantworten. Weil viele denken, es ist einfach Überarbeitung, aber das ist es überhaupt nicht.
Für viele ist Burnout jedoch mit Arbeit verbunden, also mit Arbeiten. Und bei meinen Recherchen zu diesem Thema bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass es für viele sogar so etwas ist wie eine Auszeichnung. Also ich arbeite so hart für meine Firma, ich engagiere mich so stark für meinen Job, also gewissermaßen bis zur Selbstaufopferung. Aber ich denke, es ist genau das, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn du von deinen weiteren Erfahrungen berichtest. Doch das ist, so denke ich, das Image des Burnouts, obwohl es mit einem Stigma behaftet ist. Also so ein bisschen so, entweder du hältst Stand oder du bist zu schwach.
Ja, tatsächlich. Wenn ich aber den Gedanken meiner Motivation mal noch kurz abschließen darf. Man hat einen Drang danach, dieses Phänomen anderen Menschen nahezubringen. Und ich hatte viele Gespräche mit Leidensgenossen, auch während meiner Behandlung. Die hatten alle irgendwie den Wunsch, sich zu offenbaren, da stößt man natürlich dann an die Grenzen des Stigmas. Aber der Drang, sich zu offenbaren und andere Menschen praktisch zu erretten, sag ich mal, da ist das berühmteste Beispiel aus der letzten Zeit, Kurt Krömer mit seinem Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Der hat darin beschrieben, wie er in die Depression gerutscht ist und seinen Weg da wieder raus. Er hat am Ende auch noch den Krimi-Preis bekommen für seine Folge von Che Krömer, seiner Fernsehsendung, wo er zum ersten Mal seine Depression thematisiert hat. Also das war dann sogar ein Krimi-Preis wert. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Zuhörer oder auch du, ja, wieso rede ich jetzt auf einmal von Depression? Ja, ein Burnout ist eigentlich nur das geschmeidigere Wort für eine Depression. Irgendeiner hat mal gesagt, Burnout, das klingt ja viel mehr danach, dass einer was geleistet hat oder dass er viel geleistet hat. Aber in Wirklichkeit, in meinen ganzen Arztdokumenten, die ich so gesammelt habe, da steht nirgends Burnout. Ich hatte einfach eine mittelgradige Depression. Mittelgradig klingt jetzt harmloser, als es ist, aber es geht hier um eine Depression. Und Burnout, damit möchte man nur suggerieren, dass man mächtig viel gearbeitet hat, aber es ist nicht mal eine offizielle Diagnose. Inzwischen schon, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf. Aber das auch nur eingeschränkt. Also ob Burnout oder Depression, wir reden vom Gleichen hier.
Wenn man anfängt zu recherchieren, was ist der Unterschied zwischen Depression und Burnout, ja, dann kann man sich leicht in den unendlichen Weiten der Informationen verlieren. Doch wie du richtig sagst, hat Burnout vor allem damit zu tun, dass sich jemand für sein Unternehmen, für seine Arbeit aufgeopfert hat. Und es ist sicherlich auch so, dass der Auslöser dafür durchaus in der Arbeitswelt zu verorten ist und dass das dann der Auslöser für eine Depression ist, keine Frage. Es gibt durchaus auch Depressionen, die ihren Auslöser ganz woanders haben können und nicht in der Arbeitswelt zu suchen sind, aber ich denke auch dazu kommen wir gleich noch. Und ich denke, vielleicht ist es das Umfeld, also das gesamte Umfeld, in dem man sich bewegt und die Situationen und auch die Vielzahl der Ereignisse, die einfach dazu führen, dass manche Menschen so reagieren, wie sie reagieren und andere eben nicht. Also das Stichwort wäre hier halt Resilienz, aber das kommt vielleicht später. Aber für uns wäre es natürlich wirklich spannend zu erfahren, wie du dann also in dieser Situation bei den Karrieremechanikern gelandet bist. Also erzähl uns das doch mal bitte.
Ja, tatsächlich, bei den Karrieremechanikern bin ich am Ende gelandet, weil mir einfach die Optionen ausgingen und auch die Zeit. Ich verfolge den Podcast von dir, Peter, schon seit es ihn gibt. Das ist Ende 2018. Und damals war schon die Situation bei mir etwas angespannt. Auch hier sehen wir wieder, wir reden von Jahren, in denen sich sowas entwickelt. Ich war auch zu der Zeit noch handlungsfähig und ich wollte mir einfach mal mit Hilfe des Podcasts die Thematik, ja, Neuorientierung, berufliche Neuorientierung wieder ein bisschen zu eigen machen. Und tatsächlich bin ich dann aber nicht ins Handeln gekommen, auch wenn es damals noch möglich gewesen wäre. Und das war ein schwerer Fehler, dass ich da nicht irgendwie aktiv geworden bin. Dann nach meiner Genesung, da musste ich dann auch erst verschiedene Erkenntnisphasen durchlaufen, die wiederum alle sehr viel Zeit gekostet haben. Es ging los mit der doch harten Erkenntnis, dass nicht alle Firmen verzweifelt nach hochqualifizierten Menschen suchen mit Führungserfahrung, gutem technischem Hintergrund. Das war anfangs mein Gedanke. Ja, wird ja kein Problem sein, wieder eine Anstellung zu finden. Ich bin hochqualifiziert. Tatsächlich war das nicht so. Ja, dann landet man irgendwann bei der Agentur für Arbeit. Auch die sind sehr bemüht und es ist in dem Sinne zu verstehen, wie es in einem Arbeitszeugnis stehen könnte. Sie sind bemüht, können einem aber auch nicht wirklich helfen. Man bekommt da auch Coachings, die einem helfen sollen, wieder in den Arbeitsmarkt zu gelangen. Und da bekommt man dann die Erkenntnis, dass ja ein Coaching ist nicht gleich ein Coaching. Aber ich denke, über diese Themen werden wir dann im zweiten Teil unseres Podcasts genauer sprechen, warum denn ein Coaching sich von einem anderen Coaching so stark unterscheiden kann. Aber kurz gefasst, diese ganzen Erkenntnisgewinne, ja, die waren notwendig, damit ich an der Stelle bin, wo ich jetzt bin, nämlich bei den Karrieremechanikern. Aber sie haben sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und vielleicht kann man eben dadurch, dass man jetzt hier drüber redet oder auch im zweiten Teil des Podcasts, vielleicht kann man den einen oder anderen, ja, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder und kann dann eine Abkürzung nehmen. Und diese ganzen Erkenntnisse, die ich jetzt so hart gesammelt habe, ja, für sich nutzen, dass er eben schneller zum Ziel kommt.
Du hast dir gerade wieder so viele interessante Dinge gesagt, Jürgen. Ja, Zeit ist in der Tat der kritische Erfolgsfaktor im Bewerbungsprozess. Denn je länger du aus dem klassischen Arbeitsprozess raus bist, desto schwieriger wird es auch wieder reinzukommen, klar. So, und dass die Arbeitsagentur bei Hochqualifizierten und auch Hochbezahlten nicht wirklich etwas tun kann, darüber reden wir im zweiten Teil. Aber es ist doch so, dass die aufrichtigen Mitarbeiter dort dir das von Anfang an auch sagen, damit du ins Handeln kommst. So, was ich sehr interessant fand, das war deine Aussage, ich bin nicht ins Handeln gekommen und das war ein großer Fehler. Das ist ja auch wieder so etwas wie eine Selbstanklage, finde ich. So, dafür kurz zu Fehlern, und das halte ich für wichtig. Fehler passieren. Wenn es Absicht wäre, wäre es kein Fehler, sondern ein Erfolg. Ja, und definitionsgemäß ist jede Entscheidung, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft, die wirklich beste, die man zu diesem Zeitpunkt eben treffen kann. Wenn es eine bessere gäbe, würden wir ja diese treffen. So, also wieder besseres Wissen zu handeln, steht auf einem anderen Blatt, kann dir jeder Raucher bestätigen. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Doch worauf führst du das zurück, dass du nicht ins Handeln gekommen bist? Auch weil das bei dir so präsent ist, dass du dies im Rückblick als einen schweren Fehler betrachtest. Auch das sagt ja etwas aus, wie ich finde.
Ich war noch nicht bereit. Man muss bereit sein, selbst anzuerkennen, dass man ein Problem hat. Zudem gehört da natürlich, ja, ich hatte eine ganz ordentliche Bezahlung, ich hatte einen festen Arbeitsplatz und es hätte bedeutet, dass man sich ja in gewisse Unsicherheiten begibt, dass man ja sich in den Bewerbungsprozess stürzt, der auch sehr zeitaufwendig ist und eben ja, die Sicherheit war da. Ich sag mal so, der Laden lief, Geld kam rein, ich hatte eine Arbeit, alles super.
Es ist also eine Kombination aus, eigentlich weiß ich, dass ich meine Komfortzone verlassen muss oder müsste. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich gerade dabei bin, mein Selbstwertgefühl zu senken. Denn du hast ja gesagt, dass du den Podcast bereits seit 2018 verfolgst. Also ist das Thema bei dir ja präsent, denn sonst würdest du dich damit ja nicht beschäftigen. So, und jetzt kommt ja eins zum anderen oder andersrum ausgedrückt, die Negativspirale setzt ein. So, denn je mehr sich die Folgen des Burnout bemerkbar machen, desto mehr sinkt das Selbstwertgefühl und auch das Selbstvertrauen. Das aber wiederum ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess. Und jetzt spürst du förmlich, dass die Komfortzone immer enger wird, ja, bis es halt wehtut. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast. Ich war noch nicht bereit oder ich war noch nicht so weit. Der tatsächliche Leidensdruck war noch nicht groß genug oder eben das Gegenteil von der Schwäche, wie eben erwähnt. Du warst so stark oder stark genug, diesem Druck zu lange standzuhalten. Auch interessant, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Mischung aus, man weiß nicht oder man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm es noch werden kann, wo das hinführen wird, weil man es einfach noch nicht erlebt hat und dass man auf den Punkt zusteuert, beziehungsweise ihn irgendwann überschritten hat, dass man sich nicht mehr woanders hinbewerben kann, weil irgendwann ist das Selbstwertgefühl weg, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, wie man beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch sitzt und da voller Selbstbewusstsein erzählt von seinen Erfolgen oder auf die Brust trommelt und sagt, ich bin der Größte, nehmt mich. Also das ist dann nicht mehr möglich, nicht mehr denkbar.
Ja klar, wenn du ein sechsstelliges Jahresgehalt verdienen willst, dann wird genau das von dir erwartet, nämlich dass du selbstbewusst auftrittst. Zu Recht übrigens. Und da wird natürlich auch von dir erwartet, dass du über deine Erfolge reden kannst, denn das ist ja genau das, was dein Gegenüber hören will und auch hören muss, um dich ja einschätzen zu können. Und wir kennen das natürlich von unseren Klienten, dass genau das dann nicht geht. Aus verschiedensten Gründen, auch wenn große Erfolge unbestritten da sind. Und die Hauptarbeit, die wir haben, ist, dass wir gemeinsam genau das zusammenstellen, was wir deine Success Story nennen, deine Erfolgsgeschichte. Das ist so wichtig, ich kann das gar nicht oft genug betonen, dass der rote Faden des Berufslebens präsent sein muss. Und nicht nur um die Aufforderung im Vorstellungsgespräch, erzählen Sie doch mal was von sich, wirklich interessant zu parieren. Denn man muss im Bewerbungsprozess seine Kenntnisse, sein Können, seine Kompetenzen ins Schaufenster stellen. Denn der Bewerbungsprozess ist ein Verkaufsprozess und das Vorstellungsgespräch das dazugehörige Verkaufsgespräch. Ja, und du hast ja noch ein erfolgreiches Berufsleben vor dir und du steckst mittendrin und du hast große Erfolge hinter dir, auf die du zurückblicken kannst. Und alles das bringen wir ja in deine persönliche Erfolgsgeschichte. Und ja, wenn wir schon dabei sind, erzähl uns doch etwas über deinen Werdegang. Wie kam es dazu, dass du das gemacht hast, was du gemacht hast und warum du da stehst, wo du heute stehst?
Also mein Werdegang ist ziemlich geradlinig, würde ich sagen. Abitur, dann habe ich eine Berufsausbildung gemacht, Studium der Elektrotechnik. Dann war ich bei meinem ersten Job in der Maschinenbauindustrie. Da bin ich nach 4 Jahren weitergezogen in den Automotive-Bereich. Da war ich wiederum 10 Jahre und dann war ich 10 Jahre wieder in der Maschinenbauindustrie als Führungskraft. Und dann sind wir schon im Heute. Also das ist...
Wenn du das so vorträgst, Jürgen, dann klingt das alles nach einem ziemlich geradlinigen Werdegang und eben auch danach, dass du genau das gemacht hast, was, wie man so schön sagt, dein Ding ist. Also umso erstaunlicher ist es natürlich, dass du dann in das hineingeschlittert bist, wo wir noch intensiv drüber reden werden, nämlich einen Burnout. Aber vorher von Ingenieur zu Ingenieur, wie bist du dazu gekommen, Nachrichtentechnik zu studieren?
Das ist ein Werdegang, also den würde ich mir, beziehungsweise ich bin so davon überzeugt von diesem Werdegang, dass ich mir oft gewünscht hätte, dass ich ihn öfters bei Kollegen, Bewerbern, die ich hatte, erlebt hätte oder auch bei Bekannten. Es gibt bei mir, da mag es Menschen geben, die da anders vorgehen, aber es gab nie einen großen Plan für eine Karriere, wie die aufgebaut sein sollte, sondern ich bin da einfach mehr oder weniger so durchgeschlittert, aber es war okay, so wie es hat sich alles von selbst ergeben. Über allem stand mein technisches Interesse, das ich schon immer hatte, das war seit meiner Jugend sichtbar. Ich habe mit 12 Jahren schon habe ich mich mit Elektronikbasteleien beschäftigt. Geschraubt habe ich viel. Ich war im Modellbau ziemlich aktiv, wo wir auch schon ein bisschen die Vermischung aus Mechanik und Elektrotechnik haben. Mit 14 hatte ich meinen ersten Computer, einen C64 damals. Da habe ich auch schon viel rumprogrammiert, Basic, Assembler. Das war damals halt sehr, sehr mühsam und teuer. So ein Computer hat, ich erinnere mich noch, der hat 600 D-Mark gekostet, das Diskettenlaufwerk nochmal so viel. Wenn man die heutigen Möglichkeiten, wenn ich die damals gehabt hätte, wie Raspberry Pis oder Arduinos für wenig Geld, ich hätte alles dafür gegeben, aber das war damals ja überhaupt nicht vorstellbar, das war total visionär. Aber ich schweife hier ab in Technik-Nerd-Gerede. Wenn man das... Ich hatte immer starken Support von meinen Eltern für die ganzen technischen Dinge, für die ich so interessiert war. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und die Berufsausbildung, die dann gefolgt ist, das war eigentlich mehr ein Notnagel, da mein Abitur, ich sag mal, suboptimal war von der Note her. Aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass die Berufsausbildung, das war das Beste, was ich machen konnte. Es hilft mir noch heute oder in meinem ganzen Berufsleben, wenn man eben selber in der Lage ist, auch die handwerklichen Themen selber zu beherrschen. Nicht nur zu sagen, was man tun soll, sondern auch, wie man es tun soll. Das ist sehr hilfreich, würde ich jedem empfehlen, dass er noch eine Berufsausbildung einlegt. Ja, im Nachgang habe ich dann gleich das Studium absolviert und ratzfatz war ich Ingenieur. Muss ich tatsächlich so sagen, weil das fiel mir alles sehr leicht. Aus dem Grund, dass es eben meine ureigensten Interessen waren. Dann fällt einem eben alles leicht, dann geht es leicht von der Hand. Wenn es nicht so wäre, tut man sich schwer und dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige.
Das, was du jetzt wieder beschreibst, lieber Jürgen, ist ja das, was wir durchaus als intrinsische Motivation bezeichnen können. Du hast also genau die Arbeit gemacht, die Spaß macht, die also mehr Energie bringt, als sie Energie raubt. So, das sehen wir bei den Karrieremechanikern oft völlig anders. Ich würde fast sagen, dass die Hälfte unserer Klientinnen und Klienten einen Beruf gewählt hat, der sehr stark durch das Umfeld, also insbesondere durch die Eltern, ja gesteuert wurde. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann mache. Und gegen großen Widerstand habe ich dann eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht, um dann anschließend Maschinenbau zu studieren. Bei dir war es aber so, wie du gerade gesagt hast, du hattest große Unterstützung, um in einen Job einzusteigen, für den du auch sozusagen intrinsisch aufgestellt bist. Auch wenn du sagst, dass du keinen konkreten Karriereplan hattest, dann ist es aber doch so, wenn man Spaß an dem hat, was man tut, dann stellt sich doch der Erfolg fast von selbst ein. Ja, wie hat sich das bei dir abgezeichnet? Ja, und du siehst, ich möchte immer wieder darauf zurückkommen, wie es bei dir dazu kommen konnte, worüber wir heute reden.
Gut, es ging auch hier wieder ganz geradlinig, ganz klassisch los. Angefangen habe ich als Entwicklungsingenieur in meinem ersten Job. Irgendwann ging es dann, und das ist eigentlich die klassische Karriere. Irgendwann wird man technischer Projektleiter, leitet irgendwelche Projekte an. Dann übernimmt man zu diesen Projekten noch die finanzielle Verantwortung. Geht weiter, dass man dann Projekte akquiriert, dass man gegenüber dem Kunden das Gesicht darstellt. Irgendwann wird man Teamleiter von einem Team. Ich hatte dann auch mal zwei Teams zu leiten. Das war auch alles ohne, dass ich mich groß darum bemüht hätte. Es ist die klassische Karriere. Also da muss ich dazu sagen, ich war nie groß, wie nennt man die denn, die Menschen, die schon weit vorher planen. Ich möchte in 5 Jahren Abteilungsleiter sein und irgendwann Geschäftsführer. So einer war ich nie. Mir ging es eigentlich immer ein bisschen mehr um die Technik, um die Inhalte. Aber irgendwann rutscht man eben über Projektleiter zum Teamleiter immer weiter. Es gibt tatsächlich auch die Menschen, die nicht es bis zur Führungsebene schaffen. Das sind dann vielleicht mehr die introvertierten, ich mag hier keine Klischees bemühen, diese Technik-Nerds. Die sind eben von ihren sozialen Fähigkeiten mehr für die Technik gemacht und weniger für Führungsfunktionen. Die gibt es auch. Da gibt es dann in verschiedenen Firmen auch die Karriere von Experten, die dann praktisch auf, auf der Ebene eines Teamleiters nur angehängt sind, aber eben ohne disziplinarische Führung. Die gibt es auch und die haben auch ihre Berechtigung. Tatsächlich bin ich Richtung Führungsfunktion disziplinarisch, auch mit technischen Inhalten eben, ich sag mal, abgedriftet, hat sich so ergeben, ja.
Nun, du hast ja auch eine kleine nerdige Ader, wenn ich das so sagen darf. Und du hast es aber geschafft, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und das ist schon eine Kompetenz. Denn die Kommunikation, ja, mit echten Nerds, wenn wir dieses Wort weiter gebrauchen wollen, da gibt es schon einige Hürden, die du offensichtlich kennst und auch genommen hast. Also du hast es geschafft, in diesem Umfeld eine Führungsrolle zu unternehmen Und das ist schon eine Leistung, eine große Gruppe von Nerds zu führen, aber lass mich lieber Spezialisten nennen, also eine große Gruppe von Spezialisten zu führen, also am gleichen Strang und in die gleiche Richtung zu ziehen. Und das ist, so glaube ich, eine Leistung und auch wiederum Kompetenz.
Ja, tatsächlich, das muss man können, aber da im Lauf der Zeit, ich sag mal mit zunehmendem Alter, gewinnt man auch die Erfahrung, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, die zusammenzuführen. Ich meine, es geht ja nicht nur um die, ja, bleiben wir mal beim Begriff der Nerds. Es geht auch darum, mit anderen Fachbereichen zu kommunizieren. Ich sag mal, ein Maschinenbauer tickt anders als ein Softwareingenieur. Das sind auch ganz andere Welten. Das muss man alles vereinen. Jemand, der für die Produktion arbeitet oder Interesse daran hat, dass die Produktion läuft in einer Firma, der tickt auch ganz anders als jemand aus der Entwicklungsabteilung. Und ja, man muss mit den ganzen Menschenschlägen und ihren eigenen Interessen klarkommen. Und das schiebe ich auch ein bisschen auf viel Berufserfahrung und ein bisschen auch aufs Alter.
Bevor wir zum Thema kommen, woran erkennt man überhaupt einen Burnout? Zu meiner Frage, so wie du es beschreibst, hast du immer viel Spaß an deinen Projekten gehabt, also eher Motivation gefunden? Also welche Aufgaben haben dir denn mehr Energie gegeben als genommen?
Ja, das waren immer tatsächlich die außergewöhnlichen Themen, vor allem technischer Art. Das waren Projekte, in denen man irgendeinen ganz neuen technischen Ansatz finden musste, oder Sonderthemen, die außerhalb des Tagesgeschäfts waren. Ich hatte mir irgendwann einen Status erarbeitet und auch das wieder nicht aktiv, sondern das hat sich so ergeben, dass ich anerkannt wurde als derjenige, der Aufgaben lösen konnte, die andere nicht anfassen wollten oder konnten. Das waren immer technische Sonderlösungen, die meistens immer domänenübergreifend waren, die also irgendwo sich zwischen der Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau abgespielt haben oder die alle Domänen vereint hatten. Das waren immer die Themen, die fand ich besonders interessant und das hat mir auch tatsächlich immer sehr viel gegeben. Also kein Tagesgeschäft, sondern das Spezielle, das Neue, das war immer das, was mich gereizt hat.
Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch dabei sind, die werden sich sicherlich fragen, so wie ich, soweit ist da wirklich alles okay? Du hast in großen Konzernen gearbeitet, du hast super interessante Aufgaben bekommen und auch dir genommen und du hast dir den Ruf erarbeitet, als derjenige, der Lösungen für Aufgaben herbeiführt, an die sich andere gar nicht herantrauen. So, du hast diesen interdisziplinären Spagat, von dem wir eben gesprochen haben und der natürlich in solchen Unternehmen nicht ausbleibt, den hast du gemeistert. Aber wann hast du zum ersten Mal Anzeichen von dem bemerkt, was du später Burnout genannt hast? Wann war das?
Das lässt sich tatsächlich gar nicht so ganz genau festmachen, weil eben alles sehr schleichend und langsam passiert und sich über Jahre abspielt. Und das ist nicht außergewöhnlich. Ich habe auf der Homepage meiner Klinik nachgelesen, das steht da, dass im Durchschnitt erst nach 8 Jahren eine Behandlung begonnen wird. Die ganzen Beschwerden abgetan werden oder nicht ernst oder wahrgenommen werden. Und das ist eben das Tückische, wie ich vorher gesagt habe. Man gewöhnt sich an irgendwelche Beschwerden, bis man es als normal empfindet. Dann kommen noch ein paar Beschwerden hinzu, ist wieder normal und so baut sich das auf, eben über Jahre. Was wiederum auch bedeutet, man hat genug Zeit, man hätte eigentlich genug Zeit, rechtzeitig zu reagieren. Es werden dann aber irgendwann, und auch hier ist eben jede Person anders zu bewerten mit ihren Beschwerden, es gibt kein eindeutiges Bild, dass jeder die gleichen Beschwerden hat, aber es wird irgendwann so vielfältig, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, um irgendwelche Dinge abklären zu lassen bei Fachärzten. Dann ist man in einer Arztspirale drin, wo man gar nicht mehr hinterherkommt. Wird man nachher noch sehen, wenn wir vielleicht ein bisschen auch noch über die Symptome reden. von was für Beschwerden wir da reden. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, wann ich die ersten Beschwerden so ungefähr hatte, also das muss tatsächlich so ungefähr 2017 gewesen sein. Da bin ich mit Schlafstörungen zum Arzt gegangen. Das ist auch so ein Symptom, ich sag mal ein Klassiker. Und es war 5 Jahre vor dem endgültigen Zusammenbruch. Also insofern hatte ich noch ein bisschen Zeit. Wenn man die 8 Jahre heranzieht, die ich vorher genannt hatte als Durchschnitt, war ich doch noch relativ früh dran. Aber trotzdem, 5 Jahre ist auch nicht wenig. Vielleicht muss ich hier nochmal sagen, dass ich mir mit dem Begriff Burnout ein bisschen schwer tue. Weil Burnout hatte ich ja schon erwähnt, und das gibt es gar nicht als Krankheit. Er wurde jetzt erst mit dem neuen Leistungskatalog für Ärzte überhaupt klassifizierbar seit 2022 oder so. Und dann aber auch nur im Zusammenhang mit dem Job. Auch Menschen, die die Angehörige zu Hause pflegen, können in Burnout geraten. Aber das ist nach wie vor nicht klassifizierbar für Ärzte. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, wir reden hier von Depression. Bei mir mittelgradig, hört sich harmloser an, als es ist. Und ja, wir werden ja gleich nochmal über die Auslöser reden. Wenn einer da mal ein bisschen Interesse hat, kann einer mal nach 12 Stufen des Burnouts googeln. Das ist eine Leiter oder ein Stufenplan von den einfachsten Symptomen bis zum drastischsten Symptomen. Da kann man mal gucken, ob man sich da wiederfindet. Aber auch hier mit Vorsicht zu genießen, alles nur informativ. Wir wollen hier ja nicht Dr. Google bewerben. Am besten euren Arzt fragen, wenn ihr den Verdacht habt, dass sich da was anbahnt.
Klar, aber wir haben heute natürlich den großen Vorteil, dass jeder gründlich recherchieren kann und das auch sollte, mit den bekannten allerdings auch großen Nachteilen, keine Frage. Aber was sicher nicht nur mich jetzt interessiert ist, welche Symptome hattest du genau und wie hat sich das auf deinen Alltag ausgewirkt? Du hast gerade von einer 12-stufigen Skala gesprochen, die ich mir natürlich auch anschauen werde. Ich kannte das nicht. Ich bin aber auch überzeugt, dass das Ganze ganz harmlos anfängt und dass der Gewöhnungseffekt, den du eben angesprochen hast, auch eintritt. Und ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich so ist, dass jeder Schritt, den man neu macht, zunächst auch mehr oder weniger harmlos erscheint. Aber irgendwann schaut man aber zurück und stellt fest, dass man es zur Stufe 5, 7, 9 oder 12 geschafft hat. Wie war das für dich, als du zu dieser Erkenntnis gekommen bist?
Ja, ich liste das mal so ein bisschen auf, wie es sich im Verlauf der Zeit ergeben hat. Der Klassiker, den vermutlich jeder irgendwann bekommt, das sind so Dinge wie Tinnitus, Ohrenpfeifen, also ständiges Grübeln, Schlafstörungen. Damit würde ich sagen, geht es so meistens bisschen los. Es kann sein, dass man dann wegen der Schlafstörungen zum Arzt geht. Dann ist man schon in der Medikamentenspirale ein bisschen drin. Dann gibt es Beruhigungstabletten, Schlaftabletten oder andere Dinge, die man dann verschrieben bekommt. Und das ist der Einstieg. Irgendwann gibt sich dazu die Antriebslosigkeit, ein wahnsinniger Energiemangel, manchmal Schwindel, eine Überempfindlichkeit gegen alles, gegen äußere Einflüsse, gegen eine zu laute Umgebung, eine Gereiztheit, die man immer so unterschwellig in sich trägt, ein enormer Schlafdrang. Man zieht sich zurück, man will in Ruhe gelassen werden, man möchte allein sein und man möchte einfach nur nachdenken. Dieses Nachdenken führt aber zu nichts. Man grübelt permanent im Kreis rum. Es fällt alles wahnsinnig schwer. In der Zeit nach meinem Zusammenbruch beispielsweise, um das mal so ein bisschen plastisch darzustellen, ich hatte einen geregelten Tagesablauf, also ich habe nicht bis mittags geschlafen, das gibt es auch. Ich bin immer noch morgens um 6 aufgestanden. Und meine Hauptaufgabe war, das Bett zu machen. Da habe ich bis mittags gebraucht, das umzusetzen. Und das war auch im Wesentlichen alles, was ich an diesem Vormittag dann getan hatte. Es war so wahnsinnig schwer. Ja, gern hat man auch Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Das ist alles dabei. Was auf jeden Fall oft eine Rolle spielt, ist, man verändert seine Persönlichkeit schleichend. Man vernachlässigt soziale Kontakte, man möchte niemanden mehr treffen, man möchte mit niemandem telefonieren. WhatsAppen, die man bekommt, erzeugen Stress. Leute überhaupt bedeuten Stress. Man möchte mit niemandem zu tun haben. Und dann auf der emotionalen Ebene, man verliert die Fähigkeit, sich an irgendetwas zu freuen, irgendetwas zu fühlen. Man hat eine innere Leere. Bei mir kam dann auch noch hinzu, gelegentliche Sehstörungen, Sprachstörungen, Wortfindungsstörungen. Ein kompletter Verlust, Gefühle zu empfinden, Wut, Trauer, egal was, es war nicht mehr da, es war einfach nur leer. Das musste ich nachher erst wieder lernen, wie man Gefühle empfindet. Es gab noch weitere körperliche Beschwerden wie Taubheit von Körperpartien. Also meine linke Seite war quasi gefühllos, taub. Das hat sich dann bis ins Gesicht hochgezogen. Man entfremdet sich von sich selbst, man steht neben sich und sieht sich praktisch von außen wie eine andere Person. Man ist nicht mehr sich selbst. Man funktioniert als Maschine, man versucht die minimalen Aufgaben, die man sich noch vornimmt, abzuarbeiten. Es gibt, da habe ich jetzt kein schönes deutsches Wort dafür gefunden, aber der englische Begriff, den finde ich da recht gut. Es ist permanenter Brain Fog, also so eine Art ständige Benebelung im Gehirn. Man ist nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen, und zwar auf unterster Ebene. Ich stand an der Wursttheke und als ich gefragt wurde, ob ich 50 oder 100 Gramm von der Wurst wolle, hat es mir Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Ich konnte das nicht entscheiden. Es war mir nicht mehr möglich. Das klingt total schräg, aber es ist... Jede Entscheidung treibt einem Angst in die Knochen. Und natürlich die Persönlichkeitsveränderung, die man selber nicht wahrnimmt, die werden vom privaten Umfeld aber schon erkannt. Und da muss man hoffen, dass man jemanden um sich hat, der das registriert und einen dann praktisch in die richtige Richtung lenkt, in Richtung einer Behandlung. Und jetzt hatten wir vorher bei den Symptomen durchaus auch welche dabei, die wirklich körperlich waren. Und das heißt, wir sind hier nicht mehr im rein psychologischen Bereich, sondern das ist dann das Fachgebiet der Psychosomatik. Also es ist schwer vorzustellen, aber tatsächlich der Geist, die Psyche induziert, dass da körperliche Beschwerden vorhanden seien. Es gab aber keine körperlichen Ursachen. Das wurde alles untersucht während der Behandlung. Also tatsächlich, wenn der Körper die Kontrolle übernimmt und sagt, es reicht jetzt, hör auf damit, dann macht er das irgendwann auch, indem er körperliche Beschwerden hervorruft. Das ist für mich heute immer noch schwer vorstellbar, wie das funktionieren soll. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe es erlebt, dass der Körper praktisch in ein Notprogramm schaltet. In meinem privaten Leben war ich dadurch ziemlich eingeschränkt. Aber hier muss man vielleicht mal nochmal sagen, dass Burnout-Kandidaten je nach Phase oder egal in welcher Phase sie sind, muss man sagen, dass sie es schaffen, im Job ganz normal zu funktionieren. Und sei es auch mit Medikamentenhilfe. Mir wurde oft berichtet von Ärzten, dass das gang und gäbe ist, dass sich irgendwelche Leistungsträger ihre Medikation abholen, damit sie im Job funktionieren. Vor allem im Top-Management wäre das wohl der Fall. Gut, das sind jetzt Anekdoten, kann ich nicht aus eigenen Erfahrungen berichten, dass ich das gesehen hätte, aber es wurde mir von Ärzten so berichtet. Im Job ist es eigentlich fast unmöglich, würde ich sagen, zumindest die Burnout-Kandidaten zu erkennen, obwohl die ganzen Symptome mit sich rumtragen, oder sich während der Jobzeit eben mit irgendwelchen Hilfsmitteln über den Tag retten. Es sind auf keinen Fall die Leute, die am Kaffeeautomat darüber klagen, wie gestresst sie sind und dass sie bald Burnout kriegen. Das sind die nicht, die Burnout-Kandidaten. Das sind die, die eigentlich ganz normal ihre Arbeit machen, auch abliefern alles, die dann aber von einem Tag auf den nächsten für ein paar Monate oder länger ohne Ankündigung oder ohne irgendwelche Vorzeichen weg sind. Und das macht die ganze Sache so schwierig, von Seiten des Arbeitgebers irgendwie da irgendwas zu erkennen.
Das sind jetzt zwei Aspekte, die mich beschäftigen. Du hast in unseren Gesprächen gesagt, dass es diesen einen Tag gab, diesen einen Tag, an dem du zusammengebrochen bist und nicht mehr lesen konntest, was auf deinem Computermonitor stand. Und die ganzen Symptome, die du gerade beschrieben hast, die lösen bei mir ja schon Stress aus, wenn du sie nur beschreibst, ohne dass ich sie selbst spüre. So, wenn ich mir vorstelle, dass ich Seh- und Sprechstörungen habe, dass ich auf einer Körperhälfte taub bin, dass ich keine Gefühle mehr habe, geschweige denn sie wahrnehmen kann, dass ich banalste Entscheidungen beim Bäcker nicht mehr treffen kann, dass ich Brain Fog habe und all das, was du hier nicht gesagt hast. So, und wenn ich das so höre, dann frage ich mich, ob deine Chefs und Kollegen emotionslos sind an Seh- oder Sprechstörungen, an Taubheit oder an einer Wahrnehmungsstörung leiden. Natürlich sage ich das jetzt so salopp, aber man muss doch merken, dass bei jemandem eine gravierende Persönlichkeitsveränderung stattgefunden hat, oder irre ich mich da? Nach 10 Jahren enger Zusammenarbeit müsste doch irgendwann irgendwer auf die Idee kommen und fragen, Mensch, der Jürgen, der war da früher ganz anders. Was ist denn da jetzt mit dem los? Da stimmt doch was nicht. Oder wie sehe ich das? So klar, wir werden gleich noch darauf kommen, dass dein persönliches und privates Umfeld das sehr wohl gemerkt hat und auch sehr früh gemerkt hat und dir auch mitgeteilt, dass man es gemerkt hat. Darüber reden wir gleich. So, aber glaubst du, dass deine Kollegen so reagieren, wie sie reagieren, dass sie durchaus sehen, dass sich bei dir etwas verändert hat, aber dass sie sich nicht mit deinen Problemen belasten wollen, weil sie selbst schon genug haben, oder dass sie dir ja nicht zu nahe treten wollten? Also das müssten wir wirklich noch rausfinden. Aber so wie du das beschreibst, und ich kenne es noch aus einer anderen Quelle, du bekommst keine Hilfe. Ja, also du bekommst keine Hilfe. Im Gegenteil, es wird sogar abgelehnt, sich damit zu beschäftigen, als ob das ansteckend wäre. Und in gewisser Weise ist das auch ansteckend, weil der eine oder andere von dir auch den Spiegel vorgehalten bekommt. Das verstehe ich schon, aber ja, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Also man hat tatsächlich zwei Gesichter. Man übersteht den Tag und spielt Theater. Und das ist sehr anstrengend. Und wenn man abliefert, dann wird keiner misstrauisch. Und es war mir tatsächlich möglich, abzuliefern. Das spielt vielleicht bei mir, ich kann es jetzt halt für andere schwer sagen. Ich konnte immer recht schnell für irgendwas, wo ich abliefern musste, etwas Zufriedenstellendes abliefern. Es war mir immer möglich. Das ist vielleicht auch meine Art. Ich kann sehr schnell kurz vor einer Deadline irgendwas bereitstellen, was okay ist. Das genügt nicht meinen üblichen Ansprüchen. Ich habe üblicherweise gern mehr als okay, aber in dem Fall hat es gereicht. Und diese Persönlichkeitsveränderungen, die kann man mit sehr viel Anstrengung kaschieren. Und das ist ja auch gerade das Paradoxe. Es gibt so viele Programme zur Resilienzstärkung in Unternehmen, zur Vorbeugung von Burnout, irgendwelche Achtsamkeitsworkshops. Aber es wird nicht zugelassen, wenn einer tatsächlich mit dem Problem der Überarbeitung des Burnouts ums Eck kommen würde. Ab dann ist man abgestempelt, dann ist man der, der nicht performen kann, der überlastet ist mit seiner Aufgabe, dann war das wohl zu viel für dich alles. Ja, das ist das Paradoxe drin. Sehr viel Achtsamkeit in den Firmen, aber sobald es soweit ist, dann verfällt man in dieses, ja, werden Sie vor, das ist ein Stigma. Niemand möchte Menschen einstellen, die irgendwas an der Psyche hatten.
Ja, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Und ja, es gibt ja viele Berichte über den Gebrauch oder auch Missbrauch von Ritalin. Also dieses Medikament, das ich bei Jugendlichen schon für bedenklich halte, wird ja von Erwachsenen als leistungssteigernde Droge eingesetzt. So, und vielleicht kennst du das, also die Wasserwerke, die die Qualität des Trinkwassers überwachen, berichten ja regelmäßig über den Kokainkonsum in der jeweiligen Region oder Stadt. Und für die typische deutsche Großstadt sprechen wir hier von zentnerweise Kokain pro Jahr, das dort konsumiert wird. Nun, ich kenne mich wirklich nicht aus mit Kokain, aber man sagt ja, es sei eine Managerdroge. Und ich bin auch überrascht, wie du es hier ja auch gesagt hast, dass es für Ärzte mittlerweile normal zu sein scheint, über Jahre hinweg Schlafmittel oder auch andere Medikamente zu verschreiben, die ja nicht nur einen Zweck, aber den Zweck haben, nämlich die Leistungsfähigkeit im Beruf hochzuhalten. Und die Leistung wird so lange hochgehalten und hochgehalten und hochgehalten, bis es nicht mehr geht und der Zusammenbruch kommt. Und dann wechselt man, wie du es so schön beschrieben hast, die Seiten. Und zwar vom High-Performer nicht zum Low-Performer, sondern zum No-Performer. Also ich halte das für eine bedenkliche Entwicklung und gerade von dem Hintergrund, den du auch eben angesprochen hast. Es gibt zig Achtsamkeitsprogramme und so weiter in den Betrieben und auch von den Krankenkassen. Aber was wir in der Realität sehen, ist ja genau das Gegenteil davon.
Aber hier kann man tatsächlich sagen, wenn du das gerade mit den Ärzten ansprichst, ich habe schon lange die Empfehlung gehabt, in Behandlung zu gehen. Und es gab natürlich Warnungen bezüglich der Medikamente. Aber man wird ja natürlich nicht zwangseingewiesen, sondern man bekommt gesagt, ich empfehle Ihnen dringend in Behandlung zu gehen. Aber wenn Sie das nicht selber wollen, und das stimmt, das ist so, wenn Sie das nicht selber wollen, dann ist da keine Aussicht auf Erfolg. Und bis dahin ist Ihr Weg dann wohl der medikamentöse.
Jürgen, jetzt komme ich wieder an den Punkt oder auf meine Frage zurück, dass es doch so ist, dass du in einem Job warst, der dir richtig Spaß gemacht hat. Du bist befördert worden, ohne dass du scharf auf Karriere bist. Also alles wirklich super gut. Doch nun ganz konkret, was hast du denn als Hauptauslöser für deinen Burnout identifiziert?
Vielleicht sollte man mal ganz allgemein über Auslöser sprechen, bevor wir auf meine spezifischen Auslöser kommen. Es ist nicht per se das, was so in den Köpfen der Menschen vorherrscht. Da wird vielleicht gedacht, es gäbe da einen, der hat bis zum Umfallen gearbeitet und dann ist er ausgebrannt. Es mag tatsächlich diesen Auslöser geben, vielleicht wenn man in Richtung so Pflegepersonal schaut, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber keiner der Menschen, mit denen ich in der Behandlung zusammen war, den ich da begegnet bin, war solch ein Fall, dass tatsächlich unendlich viel gearbeitet worden wäre. In dieser neuen ICD-11, also dieser Klassifikationssystematik für Ärzte, was man nachher auf seiner Krankschreibung beispielsweise draufstehen hat, die Klassifikation der Krankheit, da steht jetzt, wo es den Burnout gibt, in dieser Klassifikation steht drin, ein Burnout entsteht durch Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Das kann möglicherweise zu viel Arbeit sein. Aber Stress ist hier anders zu definieren als reiner Workload. Es geht in meinem Fall und bei den Menschen, mit denen ich zusammen war, nicht um Workload. Es geht hier vielleicht eher um den, ich sag mal etwas ausgelutschten Begriff der Toxizität. Es geht um Widrigkeit von Arbeitsbedingungen, um Schikane, um schlechte Führung, darum, dass man permanent gezwungen ist, wieder die eigenen Werte zu handeln, Verlust des Spaßes, der Sinnhaftigkeit, Stress, wie er allgemein verstanden wird, würde ich hier gar nicht nennen, weil es gibt guten und schlechten Stress, habe ich gelernt, das nennt sich Eustress und Distress. Schlechter Stress, der entsteht dadurch, dass man permanent gegen die eigenen Überzeugungen arbeitet und permanent im Alarmzustand ist. Hingegen den guten Stress, den will man haben. Das ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn man zwar angestrengt ist, aber von einer Aufgabe oder einer Arbeit so überzeugt ist, dass die so viel Spaß bringt, dass man sich ärgert, wenn man beispielsweise am Abend damit aufhören muss, um zu schlafen. Das ist dieser Flow, der sich gut anfühlt. Auch das ist Stress, aber eben positiver Stress, und den will man haben. Aber um den Bogen nochmal zur Frage zu spannen, bei mir selbst waren die Auslöser tatsächlich ja bedingt durch eine Umstrukturierung, die es gab. Ich habe einen neuen Chef bekommen und daraus folgte dann der Verlust von Kompetenzen, ganz schleichend immer mehr Kompetenzen. Meine Aufgaben wurden verschoben auf unangenehme Art hin zu Aufgaben, die mich eigentlich gar nicht mehr interessiert haben. Es entstand viel Reibung dadurch, dass ich von oben auf einmal autoritär geführt wurde und ich selbst einen gegenüber meinen Mitarbeitern wertschätzenden, einen coachenden Führungsstil gepflegt habe. Es gab viel Kontrolle, alles sehr widrige Umstände, die das Leben nicht leicht gemacht haben. Also wenn man das so analysiert, gab es eigentlich wenig, was noch angenehm war in der Arbeit. Weder die Inhalte noch die Umgebung, ich sage jetzt mal mit Ausnahme von meinem eigenen Team, das ich zu führen hatte, mit denen war es immer sehr eine angenehme Atmosphäre, aber alles andere war dann praktisch sehr energieraubend. Und das staut sich dann über die Zeit immer mehr auf.
Ich mag den Begriff Toxizität. Und das ist ja durch eine Reihe von Einflussfaktoren, wird die Umwelt ja plötzlich toxisch, so von einem Tag auf den anderen. Ja, so wie so ein Kipppunkt. Und in deinem Fall war es ein neuer Chef, bedingt durch eine Reorganisation, die wiederum andere Aufgaben für dich mit sich brachte. So, das heißt, der Umgang mit dir war plötzlich anders und für dich ja unangenehmer. Du bist also aus einem Umfeld, in dem du das, was du machen konntest, was dir Spaß gemacht hat und was auch für das Unternehmen von großem Nutzen war, bist du plötzlich auf die andere Seite geschoben worden. Und das heißt jetzt, du musstest immer mehr Energie aufbringen, um eine Arbeit zu machen, die dir eigentlich nicht gefällt, und das dann noch in einem Umfeld, das dir nicht gut tut, mit viel Kontrolle und anderen Dingen, die du einfach so auch nicht gewohnt warst. So, und dies war jetzt wohl ja diese klassische Negativspirale, und du musstest immer mehr Energie aufwenden, um dem entgegenzuwirken, was aber nur selten gelingt. Und ich erinnere mich an den Anfang unseres Gesprächs, als du sagtest, da wurde mir klar, dass ich hätte handeln müssen, aber ich habe es nicht getan. Was denkst du, wäre es damals die Lösung gewesen, wenn du gesagt hättest, okay, mein Chef ist ein Pünktchen, 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 und das Einzige, was ich wirklich verändern kann, bin ich mich selbst. Nur ich kann mich wirklich selbst verändern. Was meinst du?
Ja, tatsächlich. Das wäre das Gebot der Stunde gewesen. Aktiv werden, sich umhören. Damals war ich ja auch noch etwas jünger, was die Chancen auch verbessert hätte. Ich war noch handlungsfähig und tatsächlich, ja, das wäre es gewesen.
Hast du aber nicht gemacht. Hätte, hätte, du weißt, wie der Spruch weitergeht. Auf der anderen Seite ist das der Klassiker überhaupt. Es kommt ein neuer Chef, der stellt sein Team neu auf, was auch von ihr oder ihm erwartet wird. Und das geht meist mit personellen Veränderungen einher. Entweder der Chef feuert die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter feuern ihren Chef und kündigen. Völlig normal soweit. Und der wichtigste Kündigungsgrund ist übrigens der neue Chef. Das heißt, die Mitarbeiter kündigen nicht ihrem Unternehmen, sondern ihrem Vorgesetzten. So, und in der Psychologie sagt man, dass es in Krisensituationen grundsätzlich drei Reaktionsmuster gibt. Die drei F, also Fight, Flight or Freeze, also kämpfen, fliehen oder verharren, also bleiben. So, und du hast dich entschieden zu bleiben, das ist ja auch gut so. Denn Resilienz ist auch die Kompetenz, nicht gleich bei den ersten Widrigkeiten die Flucht zu ergreifen. Und das ist ja auch ja zunächst mal erstrebenswert. So, vielleicht hast du einfach zu lange gewartet, mag ja sein. Oder auf der Treppe mit den 12 Stufen, die du eben beschrieben hast, vielleicht warst du einfach schon zu weit oben. Ja? So, aber als dann der Kipppunkt kam und du nicht mehr wahrnehmen konntest, was auf dem Bildschirm stand, und dann einfach aufgestanden und nach Hause gegangen bist, Was haben deine Kollegen oder deine Chefs dazu gesagt? Wie haben die das wahrgenommen?
Also ich war immer einer, der üblicherweise gegenüber dem Arbeitgeber und gegenüber den Kollegen gesagt hat, wenn ich mal krank war, warum ich krank war, wenn ich eine Grippe hatte oder sonstiges, habe ich gesagt, ich habe eine Grippe, ich falle für ein paar Tage aus, kein Problem. Ich war da immer sehr offen, aber nicht in diesem Fall. Das war 2 oder 3 Tage nach der Weihnachtspause, wo ich auch Urlaub hatte. Und eigentlich sollte man annehmen, ich wäre erholt gewesen nach den Weihnachtstagen. Aber es war auch so, dass die letzten Urlaube, auch der Sommerurlaub davor, die haben keinen Erholungseffekt mehr erzeugt. Also der Körper kommt auch, wenn er die Chance hat, ein paar Wochen im Urlaub zu sein, er kommt nicht mehr runter. Man ist im Alarmzustand. Und tatsächlich war ich da, ja, wie gesagt, 2 oder 3 Tage nach der Weihnachtspause saß ich vor dem Bildschirm in der Arbeit und ich konnte gar nicht mehr wahrnehmen, was auf dem Bildschirm vor mir stand. Also bin ich einfach aufgestanden und gegangen. Direkt, ohne Umweg zum Arzt. Und meine Firma erhielt ab dem Zeitpunkt nur noch Krankschreibungen von mir, mehr nicht. Ich wollte mich gar nicht erklären. Ich wollte mich fernhalten, auch emotional. Und tatsächlich hat es in der ersten Zeit, wo ich immer wieder Krankmeldungen an die Firma gesendet habe, hat es in dem Moment des Absendens Schweißausbrüche erzeugt. Überhaupt, und sei es nur durch Senden einer Krankmeldung, irgendwie in Kontakt mit der Firma zu kommen. Also mein Arbeitgeber und meine Kollegen haben also nie erfahren, warum ich weg war. Ich denke schon, dass sie sich ihren Teil gedacht haben. Ich weiß es nicht, aber es ist mir tatsächlich egal. Und als mein Arbeitsvertrag später abgewickelt wurde, hatte ich noch den Gedanken, dass ich mich zumindest mit den Mitgliedern meines Teams, mit denen ich immer ein sehr gutes Verhältnis hatte, dass ich mich mit denen mal noch treffen wollen würde auf ein Bier oder so und ja, zumindest sich zu verabschieden. Ich habe mich ja auch nie verabschiedet. Aber auch da habe ich irgendwann beschlossen, dass ich es gut sein lasse, dass ich dieses Fass auch emotional gar nicht mehr aufmachen will. Es ist einfach vorbei. Und so sehr mich auch manchmal interessieren würde, was da noch, wie es sich alles entwickelt hat, habe ich einfach abgeschlossen damit.
Ja, aus den Augen, aus dem Sinn heißt das ja auch so schön. Und ich glaube, das trifft wirklich den Kern der Sache. Und man sagt ja auch, ein Unternehmen ist eine juristische Person oder wird als juristische Person bezeichnet. Und deshalb gefällt mir der Satz so gut. Ein Unternehmen hat kein Gedächtnis und auch kein Gewissen. Es ist eben keine natürliche Person, sondern eine juristische. Was auch wiederum die Wahrnehmungs- und Emotionsstörungen erklären könnte, von denen wir vor einer halben Stunde gesprochen haben. Ja, und deine Emotionen noch einmal wissen zu wollen. Ja, wie ist es denn gelaufen? Wie geht's den Kolleginnen, den Kollegen? Das ist natürlich also völlig verständlich, weil du bist ja eine natürliche Person. Ja? Aber ich bin jetzt ziemlich sicher, dass deine Entscheidung, Abstand zu nehmen und es gut sein zu lassen, das war sicher die beste Entscheidung. Da bin ich mir sicher. Aber doch zu Beginn hast du gesagt, das Wichtigste sei, sich selbst einzugestehen, ich habe ein Problem, und zwar ein großes. War es der Tag, an dem du vor dem Bildschirm saß und nicht mehr wahrnehmen konntest, war das der Tag, an dem du so wirklich erkannt hast, jetzt muss ich etwas tun, ich muss jetzt handeln? War das der Tag oder vielleicht schon früher und du hast weiter verdrängt oder kam das erst später?
Also tatsächlich, ich war ja schon vorher in Behandlung, war aber nie bereit, dann praktisch die, ich sag mal, richtige Behandlung. Vorher war es ja das Medikamentöse, das Ruhigstellen, das Durchhalten. Und an diesem Tag, wo ich vor dem Bildschirm saß und gegangen bin, das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich direkt zum Arzt bin und habe gesagt, hilf mir. Das war ganz klar, da war nichts Schleichendes vorher. Vorher wusste ich, ich habe ein Problem und ich stehe das durch. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, bitte hilf mir, ich mache alles mit, mach irgendwas, dass das aufhört.
Der Kipppunkt war jetzt also da und du hast es geschafft, um Hilfe zu bitten. Weil jetzt war vollkommen klar, alleine, wenn auch mit Medikamenten, wird das nicht mehr funktionieren. Ich brauche jetzt Hilfe. Wie ist deine Familie und deine Frau damit umgegangen, die, wie wir ja festgestellt haben, viel, viel früher erkannt haben, dass du ein Problem hast?
Ja, hier muss man sagen, dass so eine Situation, die muss vom Umfeld verstanden werden. Und da hatte ich Glück, meine Frau hat mich extremst unterstützt. Und auch mein Kind hat mir da sehr viel Halt gegeben. Und meine Frau hat schon lange, lange vorher gesagt, du musst da raus aus dieser Firma. Die machen dich fertig. Ich habe leider nicht auf sie gehört. Und als ich dann da gegangen bin aus der Firma, an diesem Tag, natürlich hat sie sich sehr viel Sorgen gemacht, aber sie hat auch gesagt, endlich, endlich unternimmst du was. Also es war auch eine Erleichterung dabei. Das ganze Thema ist schwierig, weil wie soll man sich erklären, was man da gerade hat? Man weiß doch selber nicht, was das ist, was da gerade passiert. Man hat es ja noch nie erlebt. Deshalb hat man auch Angst, zu einem Arzt zu gehen, weil, hat man ja eingangs schon, was soll ich dem sagen? Mir geht's gerade nicht so gut. Das ist schwierig, sich da jemandem zu offenbaren. Aber ja, die Familie, es ist wichtig, dass man jemanden hat, der einen ernst nimmt. Mir wurde schon damals gesagt von verschiedenen Personen aus meinem privaten Umfeld, dass ich diese Firma nie wieder betreten solle. Auch das war für mich unvorstellbar, weil wie soll das Geld reinkommen und wie soll ich an eine neue Arbeit kommen? Das hat sich alles total gewandelt. Und meine Eltern hingegen, da muss ich sagen, ja, die entstammen einer anderen Generation und ich glaube, die haben bis heute nicht verstanden, was vorgefallen ist. Die haben mich auch unterstützt in dem, was ich tue, aber ich denke, sie haben es nicht verstanden, was da vor sich gegangen ist, warum ich jetzt auf einmal nicht mehr in der Arbeit bin, warum ich im Krankenhaus bin. Ich vermute, das ist eine andere Denkweise, weil früher gab es keinen Burnout, hatte man keine Probleme oder wurden die einfach nur nicht benannt? Ich weiß es nicht.
Naja, ich weiß auch nicht wirklich, wie das früher war. Also wir reden ja von vor 50 Jahren, da waren wir ja schon geboren. Und ich habe keine Ahnung, wie man damals damit umgegangen ist. Aber ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum einen, dass wir heute auch einfach offen über diese Dinge reden und viele andere. Aber trotzdem ist es immer noch ein Stigma, wenn man was am Kopf hat. Ja, und zum anderen bin ich davon überzeugt, dass unser beruflicher, unser privater Alltag, das alles einfach schneller und auch anspruchsvoller geworden ist. Und zudem glaube ich auch, dass die Arbeitgeber früher eine andere, ja, Ethik hatten. Da gab es so etwas wie eine Loyalitätsrendite für die Arbeitnehmer, wenn sie ihr Arbeitsleben und damit ihr Leben einem Unternehmen, ja, zur Verfügung gestellt haben. Wie sagt man im Ländle, einmal beim Daimler, immer beim Daimler. Aber ich glaube, das ist so weitestgehend Geschichte. Aber was anderes. Du hast jetzt schon mehrfach von Behandlung gesprochen. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Welche Schritte hast du eingeleitet, um in die Behandlung zu kommen und dich von einem Burnout zu erholen? Und ist erholen überhaupt das richtige Wort oder ist es eher heilen? Ja, und dann die spannende Frage, kann man einen Burnout überhaupt wieder heilen?
Ja, die Schritte, also bevor wir zur Behandlung kommen, hat man einige Hürden zu meistern, weil so einfach ist das alles gar nicht. Ich bin, also wie schon erwähnt, an diesem Tag zunächst zum Arzt. Ich war ja schon länger in Behandlung wegen dieser, in Anführungszeichen, einfachen Symptome wie Schlafstörungen, innere Unruhe und so weiter. Aber ab diesem Moment war ich eben bereit. So, und dann geht's los. Ich bekam eine Einweisung in verschiedene Krankenhäuser. In verschiedene, weil da muss man wie mit einer Schrotflinte auf viele Orte gleichzeitig schießen. Und da musste ich zunächst mal anrufen und schon das war ein Problem. diese Anrufe waren eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Also alle paar Tage habe ich mich dann hingesetzt und es geschafft anzurufen. Das ist unglaublich im Rückblick, aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach, da anzurufen und zu sagen, also mal abgesehen von dem Problem der Antriebslosigkeit, der Energielosigkeit und der Angst, dass man Sprachfindungsstörungen hat, überhaupt mal irgendwo anzurufen und zu sagen, guten Tag, ich habe da ein psychisches Problem, das erfordert ja eine gewisse Energie. Die Klinikplätze.
Lass mich da mal bitte kurz reingrätschen. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn du dir ein Bein brichst, dann wirst du entweder vom Notarzt abgeholt und in die Notaufnahme gebracht und dann dort versorgt. Und wenn du es ja bis zum Arzt schaffst, dann sorgt der dafür, dass du entsprechend ins Krankenhaus kommst. Also das ist ja gar keine Frage. Also mit einem gebrochenen Bein muss man sich nicht selbst eine Klinik suchen. Kann man natürlich machen. Ja, und hier ist jetzt jemand mit Symptomen, die es im Extremfall sogar unmöglich machen, eine Klinik zu suchen. Du hast es ja selbst gesagt, du hast 3 Tage gebraucht, um einen Anruf zu machen. Und über die Wartezeiten haben wir noch gar nicht gesprochen. Also das zeigt mir doch, wie weit wir noch davon entfernt sind, dass psychische Probleme als Krankheit, eben auch ein Burnout, also das anzuerkennen, die genauso schnelle Hilfe erfordern, wie eben auch ein gebrochenes Bein. Also schräg, oder?
Ja, den Vergleich habe ich auch öfters gezogen. Also ich hatte ein Leiden, mir ist aber nicht unbedingt irgendwo das Blut rausgelaufen. Insofern war es scheinbar nicht akut. Es gibt ein Ding, wann es akut wird, es ist, wenn man Richtung Suizidgefahr gerät, aber das war bei mir nicht. Deshalb war es nicht akut. Und die Klinikplätze, die sind sowieso rar im Allgemeinen. Jetzt aber, bei mir war das gegen Ende der Corona-Zeit, da waren die Stationen sowieso weniger gefüllt, da waren weniger Plätze verfügbar, weil die weniger Menschen eben da drin haben wollten. Insofern war es noch mal ein bisschen schwieriger. Nach meinem Anruf bei den verschiedenen Kliniken vergingen immer einige Wochen erstmal. Dann gab es ein Erstgespräch, wo man sich vorgestellt hat, die ganzen Unterlagen, auch das, eine Schwierigkeit, die ganzen Unterlagen zusammenzustellen, Fragebögen, endlose Fragebögen auszufüllen über sein Befinden. Das ist, ich weiß nicht, ob das so, es war hart, allein schon die ganzen Unterlagen zusammenzustellen. Und nach ein paar Wochen hatte ich dann verschiedene Erstgespräche bei verschiedenen Kliniken. Und da wurde mir dann in Aussicht gestellt, dass ich schon generell in dieser oder jener Klinik ganz gut aufgehoben wäre, dass es aber so 2 bis 6 Monate dauern könnte, bis ein Platz frei werden würde. Das waren dann letzten Endes, vergingen dann 4 Monate bei mir, bis ich tatsächlich ins Krankenhaus einziehen konnte.
Und was hast du in den 4 Monaten gemacht? Also ich komme mir wieder auf den Beinbruch zurück. Also wenn du bei einem Beinbruch 4 Monate wartest, dann brauchst du da gar nichts mehr machen. Dann ist das schief zusammengewachsen oder was auch immer. Also wie hast du dich in dieser Zeit über Wasser gehalten? Und ich meine nicht finanziell, denn warten ist ja auch Stress. Also was hast du in diesen 4 Monaten gemacht?
Ja, ich hatte zunächst den Gedanken, ich bin so vielfältig interessiert an allem Möglichen. Ich befasse mich mit diesem und jenem Thema, jetzt habe ich mal Zeit. Kann man vergessen. Man hat keine Chance, irgendwas Interessantes zu machen, irgendwas mit dem Kopf. Man hat auch nicht die Energie. Aber zugegeben, das war mein erster Gedanke. Das habe ich dann gelassen. Ich habe dann im Wesentlichen nichts anderes gemacht, als bei Wind und Wetter durch die Stadt zu laufen, kilometerweit mich zu bewegen. Wie sich nachher herausgestellt hat, ist es auch ein großer Bestandteil der Therapie, einfach sich zu bewegen, sich Sport zu treiben. Da sind sehr viele Kilometer zusammengekommen. Ich habe mich einfach nur im Freien bewegt. Und mehr war auch nicht möglich.
Ja, also sich zu bewegen, draußen in der frischen Luft zu sein, das ist sicher besser als zu Hause auf dem Sofa zu liegen und zu grübeln oder wo auch immer. Und da bin ich mir sicher, dass das schon Teil einer Therapie ist, keine Frage. Aber was jetzt sicherlich nicht nur mich, sondern sicherlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier interessiert ist, was war es denn jetzt, von dem du sagst, also das hat mir wirklich geholfen, also was war das?
Am Ende war es tatsächlich das Gesamtpaket Krankenhaus, welches so hilfreich war. Ich hatte eine wahnsinnige Angst, da reinzugehen, auch wenn ich bereit war, mich diesem unbekannten Ding hinzugeben, hatte ich trotzdem eine wahnsinnige Angst, reinzugehen. Das hat sich dann gewandelt. Während der Behandlung dort hatte ich dann wahnsinnige Angst, zu schnell wieder raus zu müssen. Also so kann es sich halt drehen. Am Ende war ich dann 8 Wochen stationär dort und da werden einem vielfältige Therapieformen angeboten. Na, vielleicht ist angeboten das falsche Wort. Also man hat da einen Ablauf, wo man sehr strukturiert, die Struktur spielt auch eine Rolle, da eben einen Plan hat, welche Therapieformen man wann zu besuchen hat. Da ist die Woche sehr voll. Therapieformen sind es, die man üblicherweise gar nicht kennt. Der Schlüssel ist auf jeden Fall, offen zu sein, sich auf alles einzulassen. Es waren auch Menschen da, die sagten, das will ich gar nicht machen, diese Therapieform, das ist Blödsinn. Das darf man muss sich da einfach drauf einlassen und es mitnehmen. Und alles hat irgendwie seine Berechtigung, auch wenn man es anfangs gar nicht versteht unbedingt. Auch nicht jede Therapieform, die man da angeboten bekommt, hilft einem oder verfängt bei einem. Das ist bei jedem unterschiedlich. Man muss es einfach ausprobieren. Das Zentrale der Kern ist da wohl, dass man auf einer Station da untergebracht ist, die gar nicht nach Krankenhaus aussieht oder auch bei den verschiedenen Krankenhäusern, wo ich zu Vorgesprächen war. Es sieht nicht wie eine Klinik aus, nicht wie ein Krankenhaus, sondern es sieht mehr aus wie so ein Wochenend-Seminarhotel mit Holzfußboden. Man möchte den Krankenhausgeist da ein bisschen raushalten. Man verbringt da sehr viel Zeit mit Leuten, mit denen man da reden kann. Das ist auch ein Teil des Konzepts, dass man eben mit Leuten Zeit verbringt, die Ähnliches erlebt haben, die ähnliche Erfahrungen haben. Allein, dass man mal lernt, man ist nicht alleine, weil dieses Gefühl hat man immer wieder, wenn man noch nicht in Behandlung ist, man ist alleine. Ich bin der Einzige mit diesem Problem. Und das ist schon mal sehr essentiell. Und dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Therapiesitzungen in einer Gruppe oder alleine mit dem behandelnden Arzt, wo man einfach nur redet. Hier lernt man wieder sich zu öffnen gegenüber anderen Menschen oder gegenüber einem Menschen wie dem behandelnden Arzt. Es gab Therapieformen wie etwas, das nennt sich Mototherapie. Hier lernt man wieder Gefühle zu fühlen. Auch das war ja verkümmert. Man lernt Wut, Freude oder wie es sich anfühlt, wenn Menschen einem zu dicht rankommen oder wenn man sich abgrenzt. Das ist praktisch eine Therapie mit ganzem Körpereinsatz, wo man Szenarien konstruiert und dann erlebt, wie sich das anfühlt. Es gibt Musiktherapie, wo man über Musikinstrumente und Klänge versucht, wieder zu sich zu finden. Angebote wie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Qigong, also diese asiatische Entspannungstechnik. Und es gibt vieles mehr. Und es ist alles sehr fundiert. Also es ist kein esoterischer Quatsch, der da passiert, sondern es ist hilfreich. Und in der freien Zeit, die man hat, ist man eben zusammen mit anderen viel laufen gegangen oder walken im Umfeld, sehr viel Bewegung. Der Sinn war eigentlich, abseits vom normalen Leben, vom Privatleben, dass man wieder zu sich und seinen Gefühlen findet. Ich empfehle da jedem Betroffenen aus meiner Erfahrung heraus, dass, wenn es möglich ist, so eine Behandlung stationär zu machen. Es gibt da auch ambulante Angebote, wo man morgens reingeht und abends wieder nach Hause. Das würde ich aber gar nicht empfehlen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, dass man komplett rausgenommen ist. Ja, und ein essentieller Bestandteil von der ganzen Behandlung da ist natürlich, dass man Abhängigkeiten von Medikamenten oder sonstigen Suchtmitteln beendet. Das ist vielmals bei Burnout dabei, sei es einfach nur Alkohol oder mehr Rauchen oder sonstige Medikamente oder Suchtmittel. Die sind dabei und die werden hier auch ausgeschlichen.
Das heißt, du warst da jetzt 8 Wochen komplett aus dem Verkehr gezogen, also so ohne Kontakt zur Außenwelt, ist das richtig? Und hattest du in dieser Zeit Besuch, also war das auch gewünscht, so zum Beispiel von deiner Familie?
Nee, ich hatte Besuch und es wurde auch so empfohlen. Ich hatte eben Kontakt zu meiner Frau, zu meinem Kind. Die haben mich auch besucht, aber zu restlichen Personen habe ich keinen Kontakt gehabt. Es wurde dann so ab der Hälfte der Behandlung eingeführt, dass man eben auch mal an Wochenenden wieder nach Hause geht, um sich da ja wieder einzugewöhnen. Aber im Prinzip waren das ja so die einzigen Kontakte. Also ich hatte eine Bezugsperson oder zwei, also eben meine engere Familie. Alle anderen wurden abgeblockt.
Gute Entscheidung. Hast du dich nach deiner Entlassung aus dem Krankenhaus sozusagen als geheilt gefühlt? Oder war das jetzt eher so der Anfang von etwas, so der Neuanfang? Wie man so sagt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, aber dann fängt jetzt auch erst die Arbeit so richtig an oder die richtige Arbeit fängt erst an. Wie war das?
Man ist da, man geht nicht aus dem Krankenhaus raus und ist wieder bei 100%. Das ist nicht so. Im Nachgang findet eine Nachbetreuung statt, auch mit einem Psychotherapeuten. Die ging schon ein Jahr bei mir, die Behandlung. Die ist inzwischen auch beendet, aber man muss mit den Werkzeugen, die man im Krankenhaus gelernt hat, mit den Mitteln erstmal wieder laufen lernen, sage ich mal. Zu Selbstbewusstsein finden und wieder stark werden. Das dauert eine Weile, aber man ist dann am Ende vollständig geheilt. Aber man ist ein anderer Mensch hinterher.
Es gibt eine Reihe von Persönlichkeiten, die eine Katastrophe, die sie wirklich selbst erlebt haben, im Nachhinein ja so als den wichtigsten Wink des Schicksals bezeichnet haben. Also Steve Jobs, der sagte, also ohne den Rauswurf bei Apple wäre ich nie der geworden, der ich bin. Ja, oder Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß, um dann die Apartheid zu beenden. Oder J.K. Rowling, die als alleinerziehende Mutter in finanzieller Not den Weg zum Schreiben und dann zu Harry Potter gefunden hat. Also eine Katastrophe. Und wenn man dann mittendrin ist, dann denkt man wahrscheinlich auch zu Recht, dass die Welt jetzt untergeht. Nur wenn man dann da wieder rauskommt, dann ist man wahrscheinlich auch in der Tat ein anderer Mensch. Ich denke, das lässt sich ja fast gar nicht vermeiden. Und vielleicht sogar ein besserer Mensch, was auch immer das heißen mag, vielleicht resilienter oder gewappneter für das, was das Schicksal noch so bringen mag. Wer weiß. Ja, oder auch achtsamer sich selbst und anderen gegenüber zum Beispiel. Und du hast ja gerade selbst gesagt, dass du danach ein anderer Mensch warst. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Hattest du das Gefühl, dass dich eine so intensiv durchlebte Katastrophe ja besser oder stärker gemacht hat?
Ja, und ich weiß nicht, ob's meine Art ist. Also ich bin generell ein Typ, der nicht in der Vergangenheit wühlt und sagt, hätte ich doch da dies und das gemacht. Ich bin sowieso jemand, der mehr in der Zukunft im Kopf unterwegs ist. Aber ich hadere nicht mit dem, was passiert ist. Ich sage nicht, hätte ich doch früher dies und das, hätte ich früher reagiert. Das ist nicht so. Ich bin da gar nicht böse mit mir. Wie sagt man so schön? Ich bin da mit mir im Reinen. Und ich betrachte das mehr, als es war in gewisser Weise gut, dass es passiert ist. So schlimm das auch war, die Zeit. Es ist gut, dass es passiert ist, weil das gab dann endlich mal einen harten Cut, den ich vielleicht aus eigenem Antrieb dann nie getan hätte. Und jetzt hat sich eine neue Tür eröffnet. Und mit neuen Möglichkeiten. Ob ich das ohne diesen Burnout so erlebt hätte, das weiß ich nicht. Oder ob ich einfach weiter gewurschtelt hätte.
Ja, nun gut, es ist dir passiert. Doch du gehörst jetzt wirklich zu denen, die dabei sind, das Beste daraus zu machen. Das finde ich wirklich klasse. Also eine vermeintliche Katastrophe zu nutzen, um daran zu wachsen. So, und ich ganz persönlich, ich habe diesen festen Glaubenssatz, dass alles eine positive Absicht hat. Also alles hat eine positive Absicht. Es dauert nur manchmal eine Weile, bis wir das erkennen. Leider. Und mir gefällt zudem diese Vorstellung oder dieser Satz, ein Drama ist eine Komödie, die noch nicht zu Ende ist. Und das Schöne an dieser Sichtweise ist, dass sie eine Perspektive beinhaltet, nämlich dass am Ende alles gut wird. Und das hast du ja auch. So, das heißt, wenn wir diese Metapher halb voll, halb leer Glas denken, dann ist dein Glas ja mehr als halb voll. Sonst wärst du auch nicht bei den Karrieremechanikern. So, und jetzt eine etwas rhetorische Frage, bevor ich zu dem komme, was diese Perspektive mit dir macht. Wie ist denn dein aktueller, ja, beruflicher Status?
Ja, tatsächlich bin ich aktuell arbeitslos. Ne? Eine Rückkehr zur alten Firma stand im Raum, wenn auch allein der Gedanke daran mir überhaupt nicht gefallen hat und mir widerstrebt hat. Aber es war eine gewisse Zeit lang die einzige Option, einfach zur alten Firma zurückzugehen. Am Ende gab es eine Vertragsaufhebung, aber über den Teil der Geschichte wird man ja dann in einem weiteren Podcast-Teil nochmal genau sprechen. Aber ja, tatsächlich bin ich jetzt aktuell arbeitslos und in den Händen der Karrieremechaniker.
Ich darf dir versichern, lieber Jürgen, dass du in besten Händen bist, und bisher habe ich auch verstanden, dass du das genauso siehst, was mich sehr, sehr freut natürlich. Und ja, klar, es ist natürlich für uns einfacher, aber auch viel wichtiger und damit auch einfacher ist es, wenn unsere Klienten diese Einstellung bereits haben. Eben, dass es eine Perspektive gibt, ein Licht am Ende des Tunnels. Denn wenn ich das so sagen darf, die selbsterfüllende Prophezeiung ist gnadenlos. Das geht auch gar nicht anders. Denn wenn ich selbst wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass es keine Perspektive für mich gibt, dann gibt es natürlich auch keine. Und die, die sich zeigen, die werde ich einfach nicht wahrnehmen. Weil dann müsste ich mir ja selbst widersprechen. Und das lässt das Unterbewusstsein nicht zu. Also dessen muss man sich bewusst sein. Natürlich haben wir auch Klienten, die das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen. Auch das ist natürlich Teil unserer Arbeit, dass wir unsere Klienten durch den Tunnel begleiten, bis sie das Licht sehen. Na klar. Denn ohne diese positive Perspektive braucht man nach meiner Meinung überhaupt keine Bewerbungen zu schreiben. Und so wie du eben gesagt hast, dass du glaubst, du bist der Einzige, der dieses Problem hat, so geht es natürlich fast allen unseren Klienten. Und den Job zu verlieren, vor allem wenn man gefeuert wurde, das nennt man ja auch eine narzisstische Kränkung, und die muss geheilt werden. Daran führt gar kein Weg vorbei. Das geht bei einem schneller, bei einem anderen dauert es länger. Auch hier denken natürlich die meisten, dass sie die Einzigen sind, die diesen Weg der Trauerbewältigung gehen müssen. Aber das ist natürlich nicht so. Es gibt da diese 5 Stufen der Kübler-Ross-Kurve. Das kann man mal googeln. Wir kennen 7 und ich möchte sie hier kurz erwähnen, ohne näher auf jedes einzelne einzugehen. Das ist als erstes natürlich Verweigerung. Zweites Angst, als drittes Widerstand und Wut, 4 Depression und dann kommt die Akzeptanz, die Exploration und dann die Integration. Und irgendwann bist du auf der 4. Stufe, du bist im Tal. Und je schneller du dir eingestehst, also ne, das hatten wir ja eben, dass du Hilfe brauchst, desto schneller kommst du da auch wieder raus. Das ist immens wichtig. So, du weißt, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und nicht nur deshalb lege ich so großen Wert darauf, dass dieser Trennungsprozess aufgearbeitet wird und Teil der Erfolgsgeschichte ist, die für den Bewerbungsprozess wieder unabdingbar ist. Das ist einfach ein wichtiger Erfolgsfaktor und die Zeit ist ebenso ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn die Zeit arbeitet auf verschiedenen Ebenen einfach gegen dich. Zum einen natürlich das Alter, zum anderen aber einfach die Tatsache, dass es umso schwieriger ist, wieder reinzukommen, ja, je länger du den Karrierepfad verlassen hast. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. So, und deshalb interessiert es mich brennend, lieber Jürgen. Hast du denn jetzt für dich neue Karriereziele oder neue Wege entdeckt?
Ich habe überhaupt mal den Wunsch entdeckt, neue Karriereziele und Wege zu entdecken. Weil im Nachgang des Burnouts habe ich gemerkt, jetzt muss es wirklich was Sinnvolles sein. Irgendwas, wo es Sinn ergibt für mich, für irgendwie groß gesagt die Menschheit. Also und darüber mal nachzudenken ist, auch da kann man sich im Kreis ewig grübeln. Es ist schwierig, überhaupt mal rauszufinden, was denn das Richtige für einen ist. Und da sind wir tatsächlich gerade gemeinsam dran, hier ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen.
Das ist ja der Kern vom Kern dessen, was wir hier tun, lieber Jürgen. Und wir reden so oft vom Traumjob und das klingt auch immer ein bisschen plakativ. Aber am Ende des Tages ist es das, was fast jeder sucht. Und ich habe ihn jetzt vor 8 Jahren gefunden, als ich mit Outplacement angefangen habe. Und obwohl ich es damals geahnt habe, aber so richtig klar war es mir natürlich auch nicht. Und auch Marc hat durch das, was wir hier gemeinsam machen, seinen Traumjob gefunden. Und das ist so wichtig. Gefühlt aber würde ich sagen, dass 80% unserer Mitbürger der Meinung sind, dass ihr Traumjob nicht erreichbar ist, unrealistisch ist, wie auch immer. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Und auch mit dir haben wir ja mit den verschiedensten Methoden, die uns zur Verfügung stehen, daran gearbeitet, deinen Weg zu finden. Denn wir halten es für immens wichtig, dass man auf der ja 360 Grad Windrose schon erkennen kann, ob es eher nach Süd-Südwest oder Nord-Nordost geht, wie ich finde. Denn mit zunehmendem Alter wird es immer wichtiger, den Beruf auszuüben, der Spaß macht. Ja, was heißt denn hier Spaß machen? Es geht um Sinn und Erfüllung. Es geht darum, dass wir auch viel Energie aufwenden, aber auch viel Energie aus dem ziehen, was wir dort tun. Und warum wird das mit zunehmendem Alter immer wichtiger? Ja, also die Gründe dafür sind vielfältig. Lass uns mal ein paar aufgreifen. Zum einen sinkt die Halbwertzeit von Wissen und Erfahrung. Das heißt wiederum, dass allein durch die Tatsache, dass ich älter werde, die Zahl derer, die jünger oder deutlich jünger sind als ich, die den Job aber genauso gut erledigen können, stetig steigt. Du weißt, was das bedeutet. Eine andere ist die sogenannte Altersdiskriminierung. Und trotz aller zum Teil skurrilen Diskriminierungsdiskussionen in Deutschland ist dies immer noch ein Tabuthema. Unglaublich. Weil wir lassen das Thema jetzt mal beiseite, zumal Marc und ich in einem Podcast arbeiten, der viel größere Ausmaße angenommen hat, als wir dachten. So, und viel entscheidender ist, dass jemand, der sein Ziel klar vor Augen hat, in seinem Traumberuf arbeitet, auch viel mehr Energie zur Verfügung hat und dieses ja in seiner Kraft sein nach außen ausstrahlt. Und das ist einfach attraktiv im Sinne des Wortes. Und genau das zu erreichen, das ist das Ziel der Arbeit der Karrieremechaniker. Und neben unserem riesigen Netzwerk betrachten wir das wirklich als eines unserer echten Alleinstellungsmerkmale. Eigenwerbung aus jetzt. Vielleicht machen wir noch einen dritten Podcast, lieber Jürgen, wenn du wieder im Job bist und wir darüber sprechen können, wie es für dich gelaufen ist. Glaube, das könnte für viele unserer Zuhörer interessant sein. Was meinst du?
Ja, können wir gerne machen. Ich mache so viele Podcasts mit dir, wie du willst.
Danke, lieber Jürgen. Das ehrt mich wirklich sehr. So, kommen wir zum Schluss zum Thema Tipps und Erfahrungen. Ich glaube, das interessiert unsere Hörer ebenfalls sehr. Was rätst du unseren Zuhörern, um einem Burnout vorzubeugen, als es erst gar nicht so weit kommen zu lassen?
Na, um dem eigenen Burnout vorzubeugen, der ganz kurze Ratschlag einfach nur, hört auf eure Gefühle, solange ihr noch Gefühle habt, auf die ihr hören könnt, und handelt danach. Also wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn irgendwas in irgendeine Situation euch entgegenläuft, dann tut was, bevor es zu spät ist. Und ja, da ist halt das Schwierige dabei, man kann nicht glauben, dass es irgendwann zu spät sein wird oder dass man irgendwann nicht mehr handlungsfähig sein wird. Deshalb wäre ja der einfache Ratschlag, dann am besten jetzt, wenn irgendwas nicht passt, dann jetzt handeln, was Neues suchen.
Ich glaube, Jürgen, das ist der beste Ratschlag überhaupt oder die wichtigste Erkenntnis. Das Einzige, was man wirklich ändern oder verändern kann, ist man sich selbst. Du kannst deinen Chef nicht ändern, du kannst deine Firma nicht ändern, man kann die Wirtschaftslage nicht ändern, deine Frau und deine Kinder ab einem bestimmten jungen Alter auch nicht. Bleibt man aber dabei, dass die äußeren Umstände für die eigene Situation verantwortlich sind, dann gerät man in eine, ja, Opferhaltung. Und Opfer sind handlungsunfähig und viele wollen auch handlungsunfähig bleiben. Das ist dann einfach eine fatale Entwicklung und da können auch die Karrieremechaniker nichts ändern. Da braucht es dann Therapeuten, also im Sinne von Therapeuten, und das ist dann auch richtig und wichtig. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen dem Aushalten einer schwierigen Situation und dem Verlassen der berühmten Komfortzone und etwas tun. Also das Fight, das dritte F, also der Kampf, die Erkenntnis, dass ich jetzt etwas tun muss, dass ich mich jetzt ändern muss, dass ich gehen muss, solange ich noch kann. Auch wenn das dann das andere F ist, also das Flight, die Flucht, das klingt ein wenig nach Aufgeben, aber das ist es natürlich nicht. Denn wenn ich untergehe, kann ich anderen nicht helfen. Ganz im Gegenteil, ich brauche dann Hilfe, dann bin ich wirklich Opfer. Also zwischen dem ersten Gedanken, dass hier etwas so grundlegend falsch läuft und dem zu handeln, etwas zu ändern, darf nach meinem Dafürhalten ein Jahr liegen, aber nicht länger. Also wenn der erste Gedanke aufkommt, hier läuft was falsch, dann muss ich wirklich wachsam sein und beginnen zu reagieren. Denn ab da wird es für alle unangenehm. Und man fängt an, zumindest nonverbal zu kommunizieren, wie die Situation ist. Und wenn man damit anfängt, dann gibt man auch das Heft des Handelns aus der Hand. Entweder handelt dann der Arbeitgeber und kündigt, oder wie im Fall von dir, Jürgen, der Körper handelt und tritt auf die Bremse. So, du sagtest ebenso schön, man kann nicht glauben, dass es irgendwann zu spät ist. Und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich dachte auch mal, bis zu einem bestimmten Ereignis, ich bin unkaputtbar. Nein. So, und dieses jetzt ist es zu spät, muss unbedingt vermieden werden mit allen Mitteln, weil wenn nicht, dann ist alles verloren, was für die weitere berufliche Zukunft wichtig ist. Und von Karriere will ich hier gar nicht reden, sondern eher von Sinn und Erfüllung. Weil dann sind Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Souveränität, aber auch Gelassenheit und die so wichtige Prise Humor, die sind dann einfach weg. Und das ist dann der Einstieg in die Negativspirale, aus der wir alleine kaum wieder rauskommen. So, und ja, hast du Tipps, wie wir genau das vermeiden können, also überhaupt in oder auf diese Negativspirale zu geraten?
Wenn man das Grundgefühl wahrnimmt, dass irgendwie irgendwas nicht passt, dass man sich nicht wohlfühlt in dem, was man tut oder in der Umgebung, in der man ist. Gut, wir reden jetzt hier die meiste Zeit von Arbeitsumfeld, aber das Gleiche kann auch im privaten Umfeld stattfinden oder in beidem, die Gesamtsituation, wenn man die betrachtet. Dann sollte man zumindest mal ein bisschen hellhörig werden. Ich fand diese 12 Stufen des Burnouts, wo wir vorher schon mal drüber geredet hatten, die fand ich ziemlich erhellend, weil die ersten Stufen, die da genannt sind, die sind sehr milde. Das sind Dinge, die man eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Und da muss man natürlich sagen, die ersten Stufen, die kann man schon mal erklimmen. Man muss nur dann wieder zurückfallen in die Normalität. Wenn man aber feststellt, das geht länger und ich komme da irgendwie gar nicht mehr raus, dann sollte man die ganze Situation doch mal hinterfragen.
Vor vielen, vielen Jahren habe ich begonnen, ein Tagebuch zu führen, ein elektronisches Tagebuch. Und es ist immer wieder interessant, über den Tag zu reflektieren. Ich beginne den Tag mit meinem Tagebuch und ich beende den Tag mit meinem Tagebuch. Natürlich mal mehr oder mal weniger ausführlicher oder intensiv. Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich nur wenige Wochen zurückschaue, was ich dann lese, was ich längst vergessen oder auch verdrängt hatte. Und dann komme ich wieder auf die 12 Stufen zurück, die du erwähnt hast. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich durch Selbstbeobachtung vielleicht doch die Frage beantworten kann, bin ich jetzt von Stufe 3 auf 4 oder 5 vorgerückt? Denn wir diskutieren seit geraumer Zeit darüber, woran man das erkennen kann, eben damit es nicht irgendwann zu spät ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein probates Mittel ist, zur Selbstbeobachtung zu greifen, wenn du so möchtest, um zu der Anerkennung des Problems zu kommen, die du eben auch eingangs erwähnt hast. Also die Anerkennung als wichtigste Voraussetzung, damit überhaupt Besserung stattfinden kann. Also dann wirklich die Erkenntnis zu haben, also im Tagebuch, also schwarz auf weiß sozusagen, Mist, jetzt bin ich von Stufe 4 auf Stufe 5 vorgerückt. Und genau darum geht es ja. Die Chance zu haben, frühzeitig zu reagieren, damit es eben nicht irgendwann zu spät ist.
Es kommen hier wirklich so Themen ins Spiel wie Achtsamkeit, Selbstbeobachtung, was dann weiterführt zu Meditationstechniken und so. So Dinge kommen dann auch ins Leben, wenn man die nicht schon vorher bei sich hatte oder praktiziert hatte. Also Achtsamkeit ist tatsächlich sehr wirksam, mal reinzuhören und zu gucken, was ist denn da innen los und wie fühlt sich das an. Das ist auch vorher ziemlich verloren gegangen.
Ich glaube, genau das ist es, lieber Jürgen, aus einer Krise gestärkt hervorzugehen und einfach über neue Werkzeuge zu verfügen, neue Werkzeuge zu haben. Es ist jetzt einfach mehr im Kasten, die man im Bedarfsfall einsetzen kann. Es gibt ja diesen treffenden Satz von Paul Watzlawick, der da sagte, wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. So, und welche Werkzeuge, also im Sinne von Ressourcen wie Bücher, Websites, Podcasts, Organisationen und so weiter, kannst du unseren Zuhörern empfehlen?
Um mal festzustellen, dass man nicht alleine ist, dass andere Ähnliches durchmachen, ist tatsächlich dieses Buch von Kurt Krömer ziemlich hilfreich. Das wurde damals in meiner Zeit im Krankenhaus kam das gerade raus und das wurde von einem zum nächsten gereicht. Und es nimmt einen mit in so einer Situation. Und wenn man dann noch die Folge anschaut von Shea Krömer, wo er zusammen mit Thorsten Sträter über Depressionen spricht, nimmt einen das doch schon ziemlich mit. Ein Standardwerk, ein anderes, ist Das Café am Rande der Welt, heißt das, von John Strelecki. Da geht's in einer etwas seltsamen Geschichte um den Sinn des Lebens. Ja, kann man sich mal anhören oder es lesen. Es ist. Und dann gibt es natürlich verschiedene Podcasts von besserer oder auch schlechterer Qualität. Es gibt viele, die sich, ja, aus dem Grund, wie wir es am Anfang hatten, berufen fühlen, ihre Erfahrungen zu teilen. Das tun manche auf eine weniger professionelle Art, aber es gibt auch gute Podcasts, wie beispielsweise Manager im Burnout gibt es einen, wo auch viele Themen beleuchtet werden. Und Dinge wie, ja, es gibt Meditations-Apps, wie die einen auch runterholen, was auch ein Teil dieses Werkzeugkastens ist, von dem du gerade gesprochen hast, Peter. So Seven Mind beispielsweise mit 7 Minuten Meditation oder Audioprogramme, die einen auf eine andere Art und Weise mental beruhigen oder wieder, ich sag mal, ausrichten. Das beispielsweise von Mindvisory gibt es da ganz gute Dinge, so wie ich finde. Jeder, der irgendwie den Gedanken hat, mit mir stimmt was nicht, ich schlitter in einen Burnout, wird sich sicherlich irgendwie informieren oder auch mal irgendeinen Kurs oder irgendwas auf YouTube oder sich anschauen oder Bücher lesen. Das Problem ist vielmehr, dass niemand, der das schon erlebt hat, kann sich vorstellen, wie schlimm das alles werden kann. Ich war auch selber informiert am Anfang. Was kann passieren? Was ist ein Burnout? Oder was ist mit mir los? Und ich dachte zu jedem Zeitpunkt, es wird nicht mehr schlimmer. Und dann wurde es schlimmer. und man weiß nicht, wie sich dieses Schlimmer anfühlen wird. Und in der Arbeitswelt, ja, also ich habe da tatsächlich kein Patentrezept, wie man den Mitarbeitern irgendwie Tools an die Hand geben kann, abseits der üblichen Schulungen und Workshops zu Resilienz und Achtsamkeit, die da so passieren. Weil es denkt doch jeder, er sei stark genug und es treffe ihn nicht. Das ist ein schwieriges Dilemma, wie ich finde. Und es kann tatsächlich jeden treffen. Ich hatte alle Arten von Menschen während meinem Krankenhausaufenthalt getroffen. Chefärzte, Unternehmensvorstände, die waren alle da. Und das sind keine Menschen, denen man mal unterstellt, sie wären schnell überfordert oder ihren Aufgaben nicht gewachsen.
Danke für deine Hinweise, lieber Jürgen. Wirklich sehr wertvoll. Und auch für den Hinweis, dass selbst wenn man informiert ist, es dann noch die Resilientesten treffen kann. Doch jetzt, Jürgen, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt mit dir unseren längsten Podcast ever produziert. Und es war eine super spannende Sache. Aber hast du noch einen Wunsch an unsere Zuhörer? Dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Spannend fände ich tatsächlich, wenn der Podcast jetzt dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen einen Impuls gegeben hat, vielleicht mal ein bisschen ins Grübeln zu kommen oder ob sich jemand wiedererkannt hat, dass da vielleicht einer ein bisschen Feedback gibt oder sagt, hey, ich erkenne mich wieder, das war jetzt ganz schön hilfreich. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob es einen Impuls geben konnte, irgendjemandem da draußen. Und Peter wird sicher gleich noch mitteilen, wie man Feedback senden kann. Das fände ich wirklich hochspannend.
Das war jetzt ein sehr informatives und intensives Gespräch mit Jürgen. Und du darfst darauf gespannt sein, wie es weitergeht in einer der nächsten Folgen, wenn Jürgen über seine Erfahrungen mit dem Arbeitsamt berichtet.
Stehst du gerade vor einem Vorstellungsgespräch? Veränderst du dich gerade beruflich? Dann lade dir kostenlos das E-Book, die Top 10 Fragen im Vorstellungsgespräch, mit den Antworten natürlich, runter. Gehe dazu auf ncn-ag.com/download. Natürlich kannst du dir das Buch auch bei Amazon oder die App für iOS oder Android kaufen. Wir haben nichts dagegen. Oder bist du an einem Punkt, an dem du endlich den nächsten Schritt machen möchtest, dann zögere nicht und buche noch heute einen kostenfreien 30-minütigen Telefontermin mit uns. Um einen Termin zu buchen, klicke einfach auf den Link in den Shownotes dieser Episode oder besuche unsere Webseite, denn dort gibt es viele Möglichkeiten, einen Termin zu buchen, oder gehe direkt auf ncn-ag.com/termine. Und in dieser Zeit können wir genau analysieren, wo du stehst, welche Herausforderungen auf dich warten und wie wir diese zusammen meistern können, um dein Ziel zu erreichen. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit persönlicher und beruflicher Neuorientierung können wir dir individuelle und effektive Strategien anbieten, die dir dabei helfen, deine Ziele schneller zu erreichen. Nutze diese Chance, um den nächsten Schritt auf deinem Weg zum Traumjob zu machen. Und glaub mir, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Doch jetzt wünschen wir dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Und wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne an podcast@ncn-ag.com. Doch zum Schluss eine Bitte, du kennst es, wenn dir der Podcast gefallen hat und der war sehr lang, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Apple Podcast und Spotify. Und teile den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Marc.
Ganz toll.
Ja. Gut. Hattest du auch schon mal einen Burnout?
Nee, hatte ich noch nicht.
Nee?
Nein.
Ja, ich hatte schon mal sowas Ähnliches wie einen Burnout, muss ich schon sagen. Da gab es mal eine Zeit. Und ich glaube, ich sage, ja, das war schon so ziemlich Burnout-mäßig. Ne? Ja. Das war auch in der Situation. Wir waren in Wien, Silvester-Party in Wien, und ich dachte, was soll der Quatsch, was mache ich hier? Ich habe eine Heidenkohle dafür ausgegeben, konnte es nicht genießen. Also damals dachte ich schon, das ist jetzt bestimmt sowas wie ein Burnout. Mhm. Aber naja, gut. Ich meine, das zeichnet uns beide ja aus. Ne? Wir haben alle Erfahrungen selbst gemacht.
So ist es.
Na, gut, Marc, bis zum nächsten Podcast.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.